Was passiert, wenn man eine Kuh vermöbelt?
Wenn man eine Kuh vermöbelt? Uha. Keine Ahnung.
Man bekommt eine Ledercouch.
Ist die hart, oder?
Ja.
Liebreizend.
Extrem.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad-Joke.
Wir sind Sarah
und Steph.
Karma! Das ist fucking Karma!
Das war jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist dann, was mich ärgert.
Na.
Ach,
Sarah. Ich würde mir natürlich nie eine Ledercouch zulegen, eine echte. Aber der Witz ist ganz lustig. Habe ich immer gedacht.
Würdest du wirklich nicht? Was für ein Blödsinn ins
Du so? Keine Ahnung.
Hä? Wieso würdest du da nie?
Ich finde das gar nicht so fein. Ich mag lieber irgendeinen Stoff.
Nein, mag
oder da schwitzt man doch, wenn man mit nackter Haut irgendwie sitzt.
Sitzt du immer mit nackter Haut auf der
Couch? Wenn man eine kurze Hose anhat zum Beispiel.
Das Bild.
Stell dir den Abdruck vor.
Ich habe voll das Bild im Kopf.
Stell dir den Abdruck vor, wenn ich aufstehe.
Ja, und das Geräusch dann so.
Ich habe nicht ganz nackt gemeint.
Ja, das Bild habe ich jetzt aber im Kopf gehabt. Dein nackter Arsch auf einer schwarzen Ledercouch.
Ja?
Ja.
Jetzt hat man wieder Bilder im Kopf.
Viele hören uns ja, glaube ich, in der Früh. Lasst euch euer Frühstück schmecken.
Auf eurer Ledercouch.
Oh Gott. Ja, Steff.
Hat die was beschäftigt, außer mein Arschabdruck auf unserer nicht vorhandenen Ledercouch?
Mir hat so viel beschäftigt irgendwie. Ich habe das so lange gelesen.
Wir haben halt
Liste.
Das Thema wieder, gell? Es ist nicht keine Laberfolge.
Ja.
Okay.
Na, wir haben wirklich mehrere Sachen beschäftigt und ich habe ein paar Beobachtungen. Das Erste, was mich beschäftigt hat, ist, dass ich diese Woche, ich weiß nicht, ist es ja beschäftigt, aber eigentlich schon, das hat mich eigentlich sogar im Vorfeld, also mehr im August beschäftigt. Ich hatte diese Woche innerhalb von 4 Tagen irgendwie 2 Vorträge. Anna war wirklich größer, also da bin ich wirklich gebucht worden. Ich habe dafür auch Honorar verlangt und so. Und beim zweiten war es jetzt mehr so ein Impulsvortrag. Und mir hat es irgendwie so, ich weiß das schon relativ lang, dass das genau an diesen Daten stattfindet. Ich glaube sicher schon so 3 Monate. Und ich schaff's einfach nicht, früher mit den Dingen anzufangen. Das ist so, ich könnte ja auch, weiß ich nicht, im Juni, glaube ich, haben wir die Daten teilweise fixiert. Und dann könnte ich ja eigentlich schon nochmal damit loslegen, dass ich mich da vorbereite. Ich mache es wirklich ungelogen, so 48 bis 72 Stunden vorher. Dann stehe ich aber so unter Druck letztendlich. Ich habe schon solche Selbstzweifel, dass ich mir denke, ich kriege das alles nicht mehr hin. Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich weiß viel zu wenig. Ich müsste wieder viel besser einlesen. Und dann ist es so ein Stress und so ein Druck. Und der ist so selbst konstruiert und ich könnte mich ohrfeigen dafür, aber ich krieg's nicht hin. Ich habe dann diesmal sogar vor diesem ersten, habe ich mich probiert, wirklich eine Woche vorher hinzusitzen. Ich krieg nichts auf der Folie, ich krieg's nicht hin.
Darf ich da kurz einsteigen?
Ja, bitte.
Ohne inhaltlich, da reden wir ja eh noch. Ich habe da was abgespeichert in meine Podcast-Notizen für die. Ich glaube, ich habe es da eh schon angedeutet. Da hat jemand erklärt, dass Menschen gibt, wo die Zeitwahrnehmung einfach im Kindesalter stehen geblieben ist. Das hat sich nicht weiterentwickelt. Wenn du einem Kind sagst, in 5 Minuten gibt's Essen, dann hat das Kind nur verstanden, es gibt kein Essen. Das spielt dann weiter. Das checkt nicht im Hintergrund, okay, lang geht's nicht mehr. Es gibt einfach noch kein Essen. Und für die ist 5 Minuten eine Ewigkeit. Und du bist, ich weiß nicht, ob das irgendwie wissenschaftlich eine Studie war oder ob das einfach
im Kindesalter stehen geblieben.
Ja, oder ob das einfach einer quasi so verglichen hat.
Das ist
hat.
Doch dieser
aber
Dr. Gabor irgendwie,
ja, ich glaube, das hat schon irgendwie eine Relevanz.
Auch
ja, und da hat gesagt, eben, das gibt es bei Erwachsenen auch noch und du gehörst da auch dazu. Ich glaube ja, zum Teil, wenn 5 Minuten vor Abfahrt ist, du meinst, du kannst nur alles erledigen. Wie so ein Kind eigentlich. Du weißt nicht, dass 5 Minuten nicht so lang sind oder 10 Minuten. Du meinst, es ist nur nicht Punkt, also habe ich ja nur ewig Zeit zum irgendwas erledigen.
Na, ich kann das auch schwer einschätzen, dieses wann muss ich los, wie lange dauert es wirklich, dass ich irgend, also diese, ich habe ja mal also ein Mentalcoaching Seminar gemacht, da ging es auch viel so um so Stressvermeidung und sowas und der hat zum Beispiel auch gesagt, dass man sich in den Kalender kann man ja sogar anhackeln. Du kannst die Adresse eintragen, zumindest bei Apple-Kalender, glaube ich. Wahrscheinlich geht es bei alle. Und dann kannst du die Adresse eintragen und dann berechnet der dir die Wegzeit, wie lange du ungefähr dahin brauchst und hat quasi blockt dir das im Kalender auch, dass du weißt, okay, der Weg dauert so 20 Minuten, ich muss 20 Minuten los, also davor los und nicht erst 5 Minuten davor. Das stimmt voll. Aber es ist ja so, ich sitze mich dann hin und versuche mich vorzubereiten und dann lies ich mich ein und dann komme ich vom Hundertsten ins Tausendste und dann denke ich mal, jetzt könnte ich das machen und dann bin ich teilweise so überentspannt und das kippt aber ab einem gewissen Punkt in so eine Übernervosität und das ist so, ich kriege das in meinem Kopf nicht ganz geregelt, weil dadurch bringe ich mich eigentlich ja selber in diesen Zustand, dass ich mir denke, ich hätte noch viel besser vorbereitet sein können, ich hätte es wahrscheinlich viel öfter noch durchsprechen sollen und so und dann geht eigentlich dieses Radl in meinem Kopf los, so dieses, eigentlich bist du nicht vorbereitet und das, da denke ich mir dann immer, shit, und was ist, wenn ich mich jetzt komplett blamier oder wenn die Leute dann, da kommt ein bisschen so dieses Hochstapler-Thema wieder hoch, dass ich mir denke so, eigentlich weiß ich noch gar nicht genug, um über diese Themen überhaupt zu sprechen und so. Und dann merke ich ja eh, doch, ich weiß eh genug und ich kann darüber auch reden, aber ja, es stresst mich unfassbar im Vorfeld.
Ich habe das Gleiche und du warst aber unterbewusst, du brauchst den Druck, sonst machst du es eh nicht. Wir haben noch nie, ich mache auch, wenn ich so einen wichtigen Pitch habe, den bereite ich nicht 3 Wochen davor pipifein vor. Ich weiß nicht warum. Ich brauche auch den Druck, das ist jetzt morgen oder übermorgen und dann muss ich es machen und du brauchst es auch und du tust es aber auch, weil du weißt, es hat die letzten 50, 100 Male auch schon so funktioniert. Und das weißt du, es darfst das auch nicht. Und das andere ist, Entschuldigung, du wärst ja auch dafür gebucht, weil du das ganze Ding ja schon seit 15 Jahren lang machst.
Ja,
also du
voll,
hast das Wissen
auch.
Ja. Sie buchen dir wegen der Expertise, dass du dir das selber aufgebaut hast, sei es für dich selber oder eben für Kunden. Aber du hast das Social Media Ding dir selber angeeignet über die letzten, über ein Jahrzehnt. Von dem her musst du es ja wissen, ob du jetzt den Pitch oder den Vortrag so strukturell perfekt aufbaust, ist ja im Endeffekt eh wurscht. Frage und Antwort war bei dem ersten Vortrag ja eine Stunde fast. Also die Zuschauerinnen hat es ja mega getaugt. Und ich wollte auch noch sagen, bin voll stolz auf dich, dass du das machst und dass du da dafür gebucht wirst und du das echt gut machst und die Leute sind alle begeistert.
Danke.
Ja?
Ja, aber es hat ja irgendwie was damit zu tun. Beim ersten Vortrag war es jetzt irgendwie voll das positive Feedback, das voll viel von außen ja dann kommen, wo man so merkt, ah ja, es ist voll gut ankommen. Und gestern habe ich zum Beispiel dann eben bei diesem Impulsvortrag, das war halt irgendwie ein anderes Publikum und es war also, die haben jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit Social Media.
Null.
Und ich sollte halt dann, ja, ich habe gar nicht so große Vorgaben letztendlich gekriegt. Ich habe halt dann viel so erzählt, wie wird man eigentlich zur Influencerin und habe halt da hauptsächlich über mich gesprochen. Und da habe ich teilweise wirklich in so fragende Gesichter geschaut. Und irgendwie, kennst du das, wenn man irgendwie Menschen so anschaut und irgendwie versucht so von denen jetzt abzulesen, finden sie es jetzt gut oder finden sie jetzt eigentlich komplett kacke? Finden sie Ohren kacke? Finden sie den Inhalt kacke? Aber manche Gesichter sind dann wirklich so, wo man sich denkt, shit, die schlafen jetzt gleich ein. Irgendwie ist es, glaube ich, einfach zu langweilig. Und ist dann aber gar nicht so, weil manche von denen haben dann auch voll viele Fragen noch gestellt, wo ich dann danach wieder gemerkt habe, so, ach so, okay, nein, ich glaube, der fand es eigentlich ganz interessant, aber ist
bei
halt vielleicht einfach müde gewesen.
Rattert's im Kopf halt.
Und aber andere, die dann wirklich, eine Frau ist zum Beispiel, die hat dann nicht einmal mehr Tschüss zu mir gesagt, die ist einfach gegangen. Und da war ich dann auch so, ich glaube, die fand es wirklich nicht so gut.
Ich war auch schon
die
bei Vorträgen,
halt
wo ich dann auch gegangen bin. Wegen denen habe ich den Vortrag nicht schlecht gefunden. Weil
ja,
sonst
das war so ein kleiner Rahmen.
Ja, aber sonst gehe ich während dem Vortrag.
Ja, das wäre krass gewesen, wenn sie bei, weiß ich nicht, 15 Personen aufstehen
und
geht.
Und sogar da wahrscheinlicher ist, dass sie es schlecht gefunden hat, dass sie einfach einen Termin gehabt hat, wo sie, oder sie hat danach was ausgemacht.
Voll, ja. Aber alle anderen haben noch voll nett irgendwie gewunken oder Tschüss gesagt oder so und die sind halt einfach aus dem Raum gegangen. Ja. Und aber trotzdem, es geht ja um das. Das Gefühl, mit dem ich danach gestern raus bin, war dann eher so, also es hat jetzt irgendwie, sie haben sich dann schon bedankt und na, spannend und interessant und so und ich habe dann aber irgendwie mir danach gefragt, war das jetzt wirklich gut? Weil einfach nicht so viel Feedback gekommen ist oder vielleicht so überschwängliches Feedback und dann ist es ja auch wieder so dieses, wo ich voll merke, wie sehr ich manchmal einfach nur dieses Feedback von außen brauche, weil wenn das nicht so kommt, dann löst es bei mir einfach sofort diese Selbstzweifel aus Und da möchte ich eigentlich auch noch gern einfach so für mich selber einfach, weißt du, so diese Ruhe, dass man ja dann einfach weiß, das war jetzt okay und
aber das sind ein bisschen wie die Kommentare unter die Reels, die muss man halt ausfiltern und da Feedback draus nehmen, kann ich das irgendwie verwerten fürs nächste Mal, ansonsten ignorieren, oder?
Ja, also es gibt ja, muss man jetzt kurz einordnen, es gibt voll viel positive Kommentare, hauptsächlich positiv, aber eben halt in der Früh hat mir auch schon wieder ein Kommentar aufgeregt.
Ja, aber da kann man entweder drüber nachdenken, kann man das irgendwie kontrovers auch mit aufnehmen, hat er einen validen Punkt oder halt nicht.
Ja.
Ja. Aber ja, ich finde, also bei einem Vortrag war ja zum Teil dabei, cool gefunden.
Und ich wollte auch nochmal an der Stelle sagen, danke, dass du bist ja dann jetzt eigentlich so in der Rolle gewesen, mich zu supporten und ihr seid mitgefahren als Family und wir haben ja danach an unserem Tag da in dem Hotel dran gehängt und ich fand es aber auch cool, dass du die so auf das einlassen hast und letzte Woche habe ich das so voll gespürt, dieses, ich kann mich gerade voll auf meine Sachen konzentrieren und du haltest mir voll den Rücken frei und es war auch voll das schöne Gefühl. Danke dir auch dafür.
Ja.
Haben wir uns wieder Honig ums Maul geschmiert.
Ja, aber echt. Und da haben wir da. Ja, cool.
Hat dich auch was beschäftigt?
Ja, so ein bisschen. Ich gehe jeden Montag mit den Mädels jetzt zum Leichtathletik. Und eine von den Mädels hat jetzt die letzten paar Mal davor immer gesagt, sie mag nicht gehen. Und hat auch so andere Sachen gesagt. Sie mag nicht Ballett gehen, sie mag nicht Tennis gehen. Und dann habe ich mir gedacht, haben wir es jetzt zu viel gepusht? Bin ich da so ungeduldig?
Ja.
Ja, ich bin da auch ungeduldig, glaube ich. Ja. Weil die zweite Maus läuft halt ein, macht eine Stunde lang mit und dann kommt sie wieder.
Ja, aber die wird laufen, bis sie umfällt.
Ja, eh. Und die andere ist halt bei mir, die hängt dann bei mir so um den Hals fast. Und dann muss ich mich voll zusammenreißen, dass ich nicht sage, man geh halt jetzt. Sondern ich habe dann eh gesagt, es ist kein Problem, mach mit, wenn du mitmachen willst. Weil sonst fängt sie eh weinen an und dann hat sie eh ein bisschen mitgemacht, aber halt echt wenig. Ja, ich weiß, es sind erst vier.
Ja, aber was glaubst du, warum sie nicht mitmachen will? Was ist deine Einschätzung?
Ist sie müde? Ist es zu viel, zuerst Kindergarten gehen und dann noch zusammen Sport-Event? Ich weiß nicht. Ist es ihr zu viel, körperlich? Weil sie ist auch voll müde danach. Die sind in 5 Minuten eingeschlafen, aber beide. Also sie sind beide müde danach. Aber die andere zieht halt das voll durch, weil sie ja taugt, weil da werden ja coole Spiele gespielt. Vielleicht ist es auch, weil da viel mehr Ältere dabei sind. Da sind auch bis zu 8-, 9-, 10-Jährige dabei. Die sind natürlich ein bisschen grober. Vielleicht ist das ein Grund, weil im Kindergarten sind jetzt nicht so alte Kinder. Kann auch sein. Ich glaube aber nicht, dass das schlecht ist, sondern es ist auch gut, dass sie so ein bisschen ältere Kinder im Umfeld haben. Vielleicht braucht sie einfach ein bisschen länger.
Vielleicht braucht sie einfach ein bisschen Zeit und eben, ist sie einfach anders. Und du hast mir dann gestern fast verzweifelt angerufen.
Ja, weil du nie in der Situation warst da beim Leichtathletik. Das war jetzt schon 3 Mal und es ist echt mühsam, dass ich fast überlegt habe, warum geht denn der überhaupt hin?
Ja, weil die andere voll Spaß dran hat. Also man muss jetzt auch einordnen, es ist ja generell so dieses Thema, wo wir sie auch fragen, wollt ihr auch mal getrennte Sachen machen? Also die Anne, also wir zwingen ja niemanden, dass wir sagen, okay, du musst jetzt auch zum Leichtathletik gehen, aber da sagen sie immer, sie wollen das eigentlich alles gemeinsam machen und das, weiß ich nicht, ich finde jetzt auch nicht, dass wir als Eltern da eingreifen sollten und dann bestimmen sollten, na, du gehst dann schon zum Leichtathletik, weil du hast mehr mitgemacht und du machst weniger oft mit und deswegen darfst du nimmer zum Leichtathletik gehen.
Eben, ich weiß.
Das finde ich auch überhaupt nicht gut und ich glaube, dass sie schon so ist. Einerseits ist sie irgendwie, wie soll ich sagen, sie zieht sich Sachen vielleicht mehr zu und ist dann auch viel sensibler bei manchen Dingen. Ich weiß nicht, da war ja in der Leichtathletikhalle am Anfang auch schon mal was. Und ich glaube, dass sie halt einfach dann merkt, sie kann körperlich nicht mehr. Sie ist eigentlich müde und die hat keinen Bock, sich zu quälen. Also sie ist einfach ein bisschen fauler.
Ja, aber sie ist dann eh so gut. Dann haben sie so einen Vortex geschmissen. Das ist so wie ein Football mit so einem Schwanzel. Und da hat sie zuerst 10 Mal zugeschaut, wie es die anderen machen. Und jeder oder voll viele von den Kleinen haben das falsch hergenommen. Sie nimmt ihn gleich richtig her.
Das hat sie von dir, dieses sich Bewegungen abschauen. Das war beim Skifahren auch, dass sie immer gesagt hat, wenn ihr was erklärt habt, hat sie gesagt, ich kann das schon.
Und, macht es auch beim ersten Mal und dann ist sie ja schon langweilig.
Ja, vielleicht ist sie auch gelangweilt.
Und sie macht es auch so smart. Dann haben sie das immer zugleich von der Linie aus geworfen, oder? Und dann muss jeder irgendeinen Vortex, weil die alle gleich ausgeschaut haben, wiederholen. Und sie, die meisten Kinder haben halt den, den sie geschmissen haben, wieder geholt. Und sie hat immer einfach den nächsten. Also sie macht das auch voll ökonomisch. Sie wirft ihren weit und nimmt dann den nächsten und geht wieder zurück. Also voll schlau. Aber sie hat halt dann auch wieder genug nach zwei, dreimal werfen. Dann denkt sie sich, ja, jetzt hat sie es gemacht.
Sie kann es aber auch.
Sie
also das
auch schnell,
ist ja,
ja
das Beispiel mit dem Ratschlagen.
Ja,
also die andere Maus ist einfach, weil das sind so wir zwei, die ist so ehrgeizig und hat es halt irgendwie von der Bewegung her nicht so schnell drauf und muss das halt voll oft üben und es ist einfach immer noch kein Radl, obwohl sie seit 3 Monaten probiert Ratschlagen. Ja. Man darf ihr aber auch nicht helfen und es schaut nicht nach dem Rad aus. Na. Und die andere macht halt einfach jetzt schon fast ein perfektes Radl mit 4. Ja. Und kann es voll schnell. Ja. Ich glaube schon, dass sie eher gelangweilt ist. Und dann einfach, wenn sie dann merkt, boah, das ist anstrengend, hat sie einfach keine Lust mehr dazu.
Wahrscheinlich. Also
vielleicht
eben,
muss man sie anders fordern. Aber ich glaube, das Druck, wenn du jetzt da kommst
ja,
und sagst, mach mit und jetzt geh mal und wieso machst du nicht da?
Aber was wie anstrengend das ist, wenn die ja stundenlang um deinen Hals hängt und während die anderen alle Übungen
ja, aber
machen.
Wieso haltest du das nicht aus dann? In anderen Situationen ist es aber oft so, dass du das dann sehr wohl, weil sie ist ja schon sehr dir zugewandt auch und ist jetzt schon eher fast so ein Papa-Kind, wo mit ihm manchmal ein bisschen struggle und dann finde ich, nutzt, oder was heißt nutzen, aber wie formuliere ich denn das? Da findest du es dann manchmal eigentlich, also gerade wenn wir daheim ein Thema haben und sie die dann eigentlich wie so auffangt oder da ist sie ja dann sehr bei dir, dass sie dann merkt, boah, wir sind uns gerade irgendwie nicht so grün und dann supportet sie die, dann umarmt sie die, dann ist sie so papa, papa, papa und immer papa, papa, papa. Und
dann?
Na, gar nicht nerven, aber da finde ich dann, dass du es, da gibst du ihr dann eigentlich letztendlich diese Nähe und diese Liebe und aber in so einer anderen Situation ist es für die voll schwer zum Aushalten dann.
Ja, weil wir halt da eine Stunde lang für das da sind.
Ja, aber.
Na, und am Ende zahlt man ja auch dafür. Aber das versteht sie natürlich nicht.
Eben.
Naja. Nein, ey, ich glaube, ich habe mich eh voll bemüht. Es war allein innerlich. Ich habe es ihr ja nicht gesagt.
Spürt sie sicher nicht.
Doch. Okay, ja. Das hat mich leider ein bisschen beschäftigt. Habe noch keine Lösung. Wahrscheinlich braucht sie einfach Zeit.
Wahrscheinlich. Und sie ist halt auch erst irgendwie 4,5. Ich weiß nicht, ob ich mit 4,5 angefangen habe. Schon Leichtathletik, Ballett. Also es ist ja schon auch so.
Ja.
Kostet ja alles.
Boah, ja.
Diese ganzen Sportkurse.
Und es ist immer der die Balance zwischen, muss man sich echt in 3 Vereine schon mitmachen lassen, aber nichts machen ist ja auch nicht richtig, finde ich. Ja, ich glaube, man muss es einfach probieren. Dann lasst man mal wieder was, dann fängt man was anderes an. Eigentlich nicht so tragisch, oder?
Ja, glaube also. Voll das Privileg halt auch, dass wir es machen können und dass die Kinder das alles ausprobieren können.
Ja. Ich habe Beobachtungen.
Ich habe nur beschäftigt und ich muss es, ich wollte es eigentlich letzte Folge schon ansprechen, aber die Folge kommt am Donnerstag in der Früh raus und am Mittwoch und ja, also in der Redzeit nicht, nur mal von vorne. Heute ist Dienstag, wo wir aufnehmen, morgen ist Mittwoch und morgen kommt die finale Serie, Staffelfinale von The Summer I Turned Pretty und es ist schon so ein bisschen ein Trigger-Thema in unserer Beziehung.
Aber ich finde es übertrieben.
Ich bin da so reingekippt. Also ich freue mich so auf morgen, auf diese finale Folge und ich bin gleichzeitig traurig, dass es die finale Folge ist. Und irgendwie ist es so, in meinem rationalen Verstand ist es auch fast ein bisschen lächerlich, dass ihr als 36-jährige Frau da bei so einem Teenage-Drama so mitschmachten muss, aber ich bin da so reingekippt und es ist so ein richtiges, ich tauche da in diese Welt ab, ich schaue diese Serie und mir geht's gut in dem Moment, ich kann da einfach so ein bisschen, kennst du das, wenn man so ein bisschen vor seinem Leben dann flüchtet und dann einfach so das anmacht und dann geht's ihm einfach.
Warum musst du vor deinem Leben flüchten?
Ich flüchte nicht vor meinem Leben, sondern
kennt,
halt einfach so. Es ist halt so wie so ein Wohlfühlding, dass man dann weiß, ich mache das jetzt an und dann kann ich da irgendwie.
Ich finde es ja voll okay,
mitfühlen,
dass du die Serie cool findest. Was ich nur absolut nicht verstehe, ist, es kommt jede Woche eine Folge raus.
Eine neue Folge
und
kommt immer Mittwoch.
Du schaust die Folge in der Woche 4-mal an. Dann denke ich mal, das ist.
Also diese
aber
eine
darf ich jetzt
Folge
kurz sagen, das ist echt verrückt, oder? Immer.
Ja.
Warum? ich schaue doch nicht einen Film, der neu rauskommt, den schaue ich einmal an und denke mir, wow, das ist ein geiler Film. Aber den schaue ich dann nicht fünfmal hintereinander an.
Ich weiß auch nicht, aber es hat mir jetzt einfach
warum?
Dieses, ja, weil es berührt mich so. Ich finde, das sind irgendwie die Charaktere, es ist irgendwie so eine süße Story.
Es
und
fehlt ja die Spannung dann, du weißt ja dann, ja, was passiert.
Das ist mir völlig egal. Um das geht's gar nicht. Es geht um das Gefühl, das es mir gibt. Und irgendwie, ich kann mich so an diese Zeit auch, also es gibt ja schon voll viele Artikel darüber, warum die ganzen Millennials so für diese Serie schmachten und weil es einfach so diese Reinheit dieser ersten großen Liebe und so dieses Gefühl von dieser Jugendlichkeit und wenn man halt alles irgendwie dann so, alles ist so neu und man hat noch nicht so einen Rucksack an Themen mit und ich kann mich an das auch so zurückerinnern und auch diese Themen mit dem Erwachsenwerden. Also zum Beispiel in der Serie, Achtung Spoiler, geht es ja dann darum, dass sie eigentlich Angebot hat, um in Paris zu studieren, also in Frankreich. Und es gibt eine Situation in meinem Leben, das war auch mit meinem damaligen ersten Freund, dass ich dann ganz spontan kurz vor der Matura das Angebot gekriegt habe, ich kann für 2 Monate als Au-pair im Sommer nach Frankreich gehen. Und das wirklich, das hat auch diese Beziehung fast zum Wanken gebracht. Er wollte nicht, dass ich das damals mache. Er war so enttäuscht, dass ich dann diesen gemeinsamen Sommer quasi geskippt habe, was ich bis zu einem gewissen Grad auch verstanden habe. Aber es war für mich, weil ich habe danach irgendwie einen Job angefangen. Und für mich war das aber auch so der letzte freie Sommer, den ich irgendwie gehabt habe nach der Schule. Und es war irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, man darf Menschen irgendwie da nicht aufhalten, ihren Weg zu gehen. Also auch wenn man so verliebt ineinander ist und das natürlich auf keinen Fall will.
Man muss sich supporten.
Man muss sich supporten und man muss den anderen dann den Weg gehen lassen, weil ansonsten ist die Beziehung in meinen Augen eh zum Scheitern verurteilt. Und ich habe so viele Parallelen dann letztendlich, also nicht, dass ich so ein Dreiecksding mal gehabt hätte mit Brüdern, aber ich habe mir in...
Zum Glück habe ich keinen Bruder.
Du bist ja erst später oder, in mein Leben gekommen.
Oder Belly.
Belly. Conrad. Ich bin Team Conrad, für alle, die es noch nicht wussten. Ja. Mhm. Auf jeden Fall freue ich mich voll auf morgen. Und dann fliege ich ja am Freitag tatsächlich nach Paris. Vielleicht sehe ich sie ja da. Conrad und Belly.
Oh Gott.
Ja.
Na, ist ja schön.
Aber da gibt es
also schön.
So ein lustiges Reel. Ich glaube, ich muss das auch nochmal nachstellen. Da habe ich so Innsbruck gesehen auf Instagram, dass wirklich so am Anfang, wie dieser Prozess ist, dass die Leute am Anfang so da sitzen. Oh, it's a teenage drama? Really? You're watching it? Und dann sind alle irgendwie wirklich so verheiratete Frauen sitzen dann da und schmachten einfach den Fernseher an. Naja. Du kannst es nicht nachvollziehen. Vielleicht schaust du das Staffelfinale mit mir.
Ja.
Ja, aber es ist schon traurig und schön. Naja. Hast du auch noch Beobachtungen?
Ja, an mir. In die letzten Wochen.
Jetzt kommt's.
Mir ist aufgefallen, ich habe ja öfter jetzt auch wieder die Wäsche gemacht und so, mit zusammenlegen und so. Aber
wo wird der Applaus eingeblendet?
Um das geht's nicht. Tja, das ist.
Es war Spaß. Ja. Es war ein Scherzchen am Rande. Okay.
Aber was mir aufgefallen ist, was ich.
Du hast es aber, Entschuldigung, du hast es lustig formuliert. Du hast gesagt, so. Du hast in letzter Zeit auch wieder öfter die Wäsche gemacht. Das impliziert, dass du es früher nicht gemacht hast. Deswegen. War jetzt mein Witz.
Ja, weil ich andere Dinge gemacht habe.
Ja, das war Scherz.
Und das habe ich jetzt noch dazu gemacht. Ich habe es zusammengelegt und ich tue es aber oft, lasse es dann demonstrativ zusammengelegt auf der Couch liegen, damit du überhaupt siehst, dass ich es zusammengelegt habe. Weil wenn ich es gleich verräume, dann siehst du es ja gar nicht.
Doch, weil ich weiß, dass die Wäsche gemacht, ich habe sie ja meistens eingeschalten oder sogar in Trockner gemacht, also weiß ich, dass die Wäsche weg ist. Brauchst es nicht liegen lassen, weil dann habe ich wieder das Gefühl, es ist nur die halbe Aufgabe erledigt.
Ich habe jetzt aber angefangen, eben das auch einzuräumen und ja, dann ist es einfach eingeräumt.
Das heißt, du brauchst eigentlich die Bestätigung von außen, von mir, damit du das gemacht hast.
Nein, mir ist aufgefallen, dass ich die Bestätigung nicht mehr brauche. Als habe ich es einfach eingeräumt die letzte Zeit.
Ich finde überhaupt, lag das an dem Retreat, aber wir haben in unserer Beziehung wir haben so eine neue Stufe erreicht, finde ich. Wir gehen Ist dir das auch aufgefallen? Ja. Wir gehen viel erwachsener miteinander um. Also wir schaffen es gerade, auch wenn wir Konflikte haben, dann mehr auszusprechen.
Ja.
Ich habe mir in dem, also mir kommt es manchmal vor, wie so Therapiesprech, dass wir dann so da sitzen und sagen, ich habe mir jetzt gerade aber in dem Gefühl, das tut mir leid, ich hätte dir kommunizieren müssen, dass ich
voll.
Und ich habe jetzt kurz mal so einen Moment gehabt, wo ich mich wirklich so rausgezoomt habe und mir dann gedacht habe so, wow, wann ist denn das passiert?
Stimmt.
Aber du machst nicht und du machst nicht. Und statt dieser Diskussionen ist es plötzlich so ein Erwachsenes.
Ja, wir haben schon verstanden, dass das nichts bringt.
Das hat ja leider 10 Jahre gedauert.
Ja, muss man halt auch.
Ja, aber was hat das so eingeleitet? Die war dann echt so, okay, crazy, wann ist denn das passiert? Wir haben, ich finde, wir sind gerade echt irgendwie so dabei. Wo ist Holz? Ich will es nicht verschreien. Aber dass man so eine nächste Stufe der Beziehung irgendwie erreichen. Kommt dir das auch so vor?
Ja, kommt mir vor. Ja, weil wir halt echt da schon beide wollen, dass es funktioniert.
Ja, wir arbeiten echt viel irgendwie auch an dem.
Das ist Arbeit.
Ja, ist es ja auch.
Was macht da dann Spaß, wenn es funktioniert, die Arbeit?
Ja, stimmt.
Jetzt sind wir aber liebevoll.
Nimmt man uns das ab?
Ich weiß nicht.
Ja.
Solange es für uns funktioniert.
Ich habe jetzt noch mehrere Beobachtungen. Und zwar, das passt nämlich so ein bisschen zu diesem Thema. Mein erster Vortrag ist nämlich um das Thema Vereinbarkeit gegangen. Und dass eben echte Gleichberechtigung eigentlich mehr braucht als wie gute Organisation. So war ein bisschen der Titel meines Vortrags. Und da geht es natürlich auch so darum, Kritik am System zu üben. Und ich war ja letzte Woche, habe ich so ein Belastungs-EKG, 24-Stunden-EKG nochmal gemacht, weil ich ja im Juli doch irgendwie so 1-2 gesundheitliche Themen gehabt habe. Und ich komme dann zum Arzt rein und es war halt letzte Woche irgendwie so erste Schulwoche und da sitzt da halt irgendwie so ein Bub, der vielleicht so 8, 9, keine Ahnung.
Hast du das schon erzählt?
Beim Vortrag habe ich es erzählt.
Ah, ja.
Und dann schaue ich halt so zu dem hin und denke so, ah, du bist aber ein bisschen jung für ein Praktikum beim Arzt. Und dann habe ich halt gleich gecheckt, ja, das ist der Sohn von der Sprechstundenhilfe. Und sie hat dann irgendwann halt bei mir Blutdruck gemessen und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, erste Schulwoche. Und dann typisch Frau auch wieder so, dann ist sie gleich einser Rechtfertigungsrolle. Ja, sie hat halt leider niemanden, der auf ihn aufpassen kann oder der gerade auf ihn schaut. Und ich habe mir gedacht so, ah, du musst dich doch gar nicht entschuldigen dafür.
Ja.
So habe ich das gar nicht gemeint. Aber er ist eh so unkompliziert und so brav und der Chef ist Gott sei Dank eh so nett, dass sie ihn mitbringen darf. Und da war ich so, wow, wie krass eigentlich wieder, dass dann...
Wieder
dass
abhängig man, vom Mann. Dass der ja sagt und ja, warum kann ihr Mann war, den Buben nicht auch mitnehmen?
Keine Ahnung, ich habe dann nicht weiter nachgefragt, ist sie vielleicht alleinerziehend, sie hat der Mann einen Job, wo es gar nicht geht, so weit bin ich nicht eingetaucht, aber trotzdem habe ich dann gedacht, es ist schon verrückt, dass man da Eltern eigentlich oder auch dann vielleicht AlleinerzieherInnen dann so damit im Regen stehen lassen und dann so, ja, die haben jetzt einfach nur 1 Stunde Schule. Sommerferien sowieso, da hat man vielleicht nur irgendwie Betreuung oder Camps oder irgendwas organisiert für die Sommerferien. Und dann ist es aber so, dass die erste Schulwoche und du denkst, oh, endlich wieder Rhythmus und alles läuft normal, dann haben die einfach 1 Stunde.
Ja.
So, warum? Warum keine kann man Ahnung, da nicht einfach ganz normal dann schon anfangen oder gleich sagen, die Ferien dauern länger oder dass halt einfach diese Betreuungszeit länger ist, aber wie viele Eltern da eigentlich einen Struggle haben oder schauen müssen, wie sie das organisiert kriegen, da habe ich schon wieder gedacht, das System ist einfach so weit hinten. Das
ist eigentlich ein guter Punkt. Für die Kinder ist es natürlich cool, heute nur 1 Stunde Schule, aber
man kann ja in der Schule ein cooles Programm
sparen,
machen. Warum kann man nicht in der Schule im Turnsaal irgendwie, weiß ich nicht, was Teambildendes machen oder Parcours mit, weiß ich nicht, Sportübungen oder, weiß ich nicht, irgendein Schauspielworkshop. Also warum kann ich nicht Programm machen, aber dann die Betreuungszeit da schon ausweiten oder halt einfach sagen, die Ferienzeit ist dann bis Mittwoch, wenn es um das geht.
Voll.
Aber dann müssen halt
guter,
die Eltern dann
Punkt.
Um Urlaub nehmen. Aber ich war dann einfach nur so, der hat 1 Stunde Schule und danach war sie als Mama nimmer wohin mit ihm. Sie musste aber arbeiten, weil ich war dann die Letzte in der Praxis und ich glaube, ich bin dann um 2 da raus. Das heißt, der Bub war auch dann von, ich weiß nicht, 10:30 bis 14 Uhr hat der dann irgendwie was geschaut oder sich halt selber irgendwie da in der Praxis beschäftigen müssen. Und irgendwie haben wir dann gedacht so, ja, könnte man irgendwie verbessern.
Das stimmt.
was eine Beobachtung. Und dann wollte ich nur eine Beobachtung ansprechen. Und zwar, wir haben ja hier quasi unseren Coworking Space, wo wir das Büro haben. Und wieder so ein bisschen zum Thema, dass Männer sich manchmal einfach ohne Gedanken an Raum nehmen und nicht reflektieren, ob das für andere vielleicht gar nicht so angenehm sein könnte. Es ist ja so, dass wir die WCs irgendwie da beim Ausgang haben und das Männer-WC ist schon hinten sehr verwinkelt. Aber da hinten steht auch der Drucker, da ist irgendwie also dieser Serverraum und in diesem Serverraum sind also ist zum Beispiel der Staubsauger. Und ich habe da irgendwie in der Früh einen Rappel gehabt und habe gedacht, unser Büro ist so dreckig, ich muss das jetzt saugen und gehe da halt hinten hin. Und beim Zurückräumen, da ist dann irgendwie auch nur so ein Schummerlicht irgendwie angewiesen und im WC war das Licht aus und dann auf einmal schaue ich halt mit Anblick so in das Herren-WC, die Tür sperrangelweit offen, steht einfach aneinander, bei uns auch im Büro ist, am Bissoir bei offener Tür und geht halt Klo. Und ich denke dann einfach nur so,
ja, mach die Tür zu.
Mach halt einfach deine scheiß Tür zu, ist schon cool, dass es dir völlig egal ist, dass du jetzt da die Tür offen lassen kannst, aber ich will dir nicht zuschauen.
Hast du das gesagt?
Na, weil ich auch wieder so baff war in dem Moment, dass ich mir gedacht habe, warum? Mach einfach die Tür zu. Also das nächste Mal sage ich, glaube ich, was, aber in dem Moment, ich habe PMS gehabt, ich habe generell an dem Tag so schlechte Laune gehabt, dass ich mir gedacht habe, das...
Ja, verstehe ich auch nicht, ich mache da auch mal die Tür zu, weil da können Leute zum Drucker gehen.
Jetzt stell dir mal vor, ich würde als Frau aufs Klo gehen und die Tür offen lassen, das wäre ein Skandal, wäre das. Das würde ich echt, ja, sowas würde ich gerne mal ausprobieren.
Wäre es den Männern auch egal, aber...
Na, da würden sich voll viele drüber aufregen und sagen, hä, was ist mit der los? Wieso lässt du die Tür offen?
Ja, möglich.
Und also
der Mann kann sich das wieder leisten, weil der kann ja stehen, oder? Oder wieso meinst du?
Ja, aber also ich finde es halt einfach nicht so geil, dann wo ich mir denke, mach zu, ich finde es nicht angenehm. Also auch wenn es ihm ja egal ist, scheinbar. Nee, ich auch nicht. Aber ich finde es nicht angenehm, dann ihn dabei zu sehen.
Ja, absolut, das macht man nicht, oder? Immer. Das gibt es die Klos und die Türen dazu.
Ja, habe ich auch nur so gedacht. Aber es war für mich wieder so ein Punkt, so dieses Raum einnehmen, ohne zu reflektieren, ob es irgendwie vielleicht gar nicht so angebracht oder gar nicht so fein sein könnte.
Ja.
Ja, so viel dazu.
Ja,
das waren meine Beobachtungen.
Mir ist auch noch kurz was passiert. Es war vor einer vom Kindergarten, eine Mutter, der Schwiegerpapa ist Künstler, der ist zu uns ins Büro gekommen, er hätte eine Frage. Und jetzt habe ich mich wieder einlullen lassen, wie so oft. Da ist irgendwie cool. Da ist irgendwie Excel-Künstler.
Du musst kurz erklären, was das ist, weil es, man kann sich nichts drunter vorstellen.
Mit dem Programm Microsoft Excel zeichnet der über tausende Arbeitsstunden in die Zeilen, in die Tabellen ein, so wie in Paint. Und dann entstehen große Landschaftsbilder von zum Beispiel Gletscher. Und seine Performance als Artist ist es dann in einer Vernissage auf einem Screen über 30 Stunden laufen zu lassen, wo sie das Bild langsam aufbaut, quasi Zelle für Zelle und dann wieder abbaut. Irgendwie cool, aber er kriegt es technisch nicht hin, das jetzt als Video zu machen.
Zu rendern.
Und ich habe gesagt, dann hat er mich halt so gefragt, ja, ob man das machen kann, weil er weiß nicht, wie das geht. Er hat es mit Movie Maker probiert. Windows Movie Maker. Dann habe ich gesagt, ja, ich schau mal. Dann habe ich es am Laptop probiert, hat mir den Stick gegeben. 36.000 Bilder, mein Laptop kackt schon ab, wenn ich das markiere und probiere ins Schnittprogramm einziehen. Dann habe ich da einen Kollegen gefragt, ein VFXler mit den besten Computer- und Rechenleistungen, die wir da im Haus haben. Also der macht VFX-Renderings auch über mehrere Stunden. Also,
was ist VFX?
Also die, was die Computer-Generated Bilder machen für Filme zum Beispiel.
Also die Animationen, genau. Wenn Bilder nicht so stattfinden.
Ja, genau.
Ja. Und wie am Wörthersee, wo das Boot gegen den Felsen kracht.
Genau,
oder
das
war
hat der
Felsen.
Zum Beispiel gemacht. Ja. Da war kein echtes Schiff und kein echter Felsen, das war computergeneriert.
Ja.
Genau. Und der hat das dann für mich gemacht. Auch voll nett, wir kriegen dafür eine Kiste Bier, haben wir ausgemacht. Jetzt hat der das 3 Tage lang rendern lassen, dann ist es abgestürzt. Jetzt muss es nur mal probieren. Es ist voll der Aufwand. Und der kommt halt da daher, es ist voll nett und weiß nicht, wie viel Aufwand das ist. Und ich sage einfach, ja passt, ich probier's. Ich könnte ihm einfach sagen, Kost, Tagessatz, 2 Tagessätze, Strom, 100 Euro nur dazu, was man fürs Rendern braucht. Ich weiß nicht, warum
es
nicht
tue. Ja, aber wieso sagst du es nicht da? Ich glaube, das ist halt genau, also, willst du hören, was ich denke? Oder
bitte.
Soll ich es so ersparen?
Ich weiß nicht, warum ich mich immer wieder von sowas einlullen lassen.
Ja, weil das die
Situation... Sogar wahrscheinlich von Leuten, die eh Geld haben.
Genau. Das ist halt die Situation, Steff, dass du, das ist genau dein Thema. Dieses, dass du die, dass du immer der Nette sein willst und dann an nichts verlangen willst für die Leistung, die ja erbracht wird. Aber das ist ja dein Job. Und deswegen wird da die Situation halt so oft wiederkommen, bis du halt einfach lernst, dann zu sagen, du kannst den jetzt hier anrufen und kannst sagen, du hast nicht hinkriegt, du hast jetzt da jemanden beauftragt, aber ihr müsst nochmal drüber reden, es ist jetzt eh leider alles abgestürzt, aber das, du kannst es jetzt nicht mehr kostenlos anbieten, ob er das will, wieso kommunizierst du nicht offen, ich weiß, dass es nicht so angenehm ist, aber das ist auch dann dieses für sich einstehen und für sein Wert quasi einstehen. Wenn du es jetzt natürlich so einfach machst und dann sagst, ja, aber es war voll der Aufwand und so weiter, ja, das weiß der ja nicht da. Der weiß ja das nicht da und du kommunizierst das nicht da. Also müsstest
du. Ich hab's ihm eh schon gesagt. Dann hat er gesagt, seid's mit der Kiste Bier, Alkohol oder so zufrieden.
Ja, aber dann musst du sagen, also wenn du es jetzt selber für ihn als Gefallen gemacht hättest, weil du gesagt hast, ja, der ist so nett und du kennst da die Mama,
es ist ja
wo die Kinder
einmal,
bei uns in Kindergarten gehen, das ist halt auch schon so was, wenn das, was ich jetzt nicht jemand aus meiner Familie frage, dann ist es ja auch noch was anderes, als wie wenn du halt jemanden aus dem Kindergarten, der weiß, du machst irgendwas mit Filme, der kommt dann zu dir und sagt, könntest du mal? Das ist so, als wenn man zum Zahnarzt geht und sagt, boah, du machst doch so gern, also du arbeitest so gern mit Zähne, kannst mal Implantat machen.
Ich mache ja dieselben Beispiele immer. Der Maurer sagst ja, hey, ich hätte ein paar Zirkel da.
Ja, kurz vor mal eine Mauer machen.
Nimm's mal vorbei, machst mal eine Mauer.
Ja, ja, das ist genau das. Also du musst jetzt einen Hörer in die Hand nehmen und musst du ihm sagen, hey, schau mal, wir müssen darüber reden, sollen wir das weitermachen, dann kostet das jetzt aber was.
Ja.
Machst du es oder machst du es jetzt doch
okay,
nicht?
Okay, ich mach's.
Aber das ist dann.
Aber der eine ist auch so gutmütig. Der VfXler sagt, ja, machen wir schon für ein Bier. Wir sind die gleichen
ja,
Idioten.
Ja, das hat selber Schuld. Ja. Aber dann brauchst du ja nicht jammern.
Nee, ich bin gleich gesagt, das ist eine Beobachtung an mir. Ja,
ja, aber das wird da halt so lang passieren, bis du halt
wahrscheinlich
lernst.
Wahrscheinlich. Ja.
Dass du dann für die und für deinen Wert einstehst.
Also ich kann noch nicht die Reels machen, die alle anderen gerade machen. Ich musste 37 werden, um zu verstehen, weil ich hab's scheinbar immer noch nicht kapiert.
Ja, aber die Erkenntnis ist ja
die Erkenntnis
der
ist schon
erste
Schritt
Weg
eins
in die richtige Richtung. Aber ich habe noch eine Bezugnahme. Und zwar habe ich ja letzte Woche die Frage quasi in die Community gegeben zum Thema, darf man Männer oder wie ist es, wenn man Männer auf das Thema Kinder anspricht? Und ich habe eine Hörernachricht bekommen, die ich gern vorlesen würde. Hallo Sarah, ich habe heute eure Podcast-Folge gehört, in der du deinen Hoppala mit der Kinderwunschfrage an deinen Bekannten erzählt hast. Mein Freund und ich haben schon länger einen unerfüllten Kinderwunsch und ich konnte mir davor nicht ansatzweise vorstellen, wie belastend das ist. Wir haben uns für eine künstliche Befruchtung entschieden, die wir schon gestartet haben. Mein Freund leidet ganz extrem darunter. Schon vor der Kinderwunschbehandlung und jetzt, wo er sieht, wie invasiv die Hormonspritzen und Medikamente für meinen Körper sind, noch viel mehr. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es ihm geht, wenn die Kinderwunschbehandlung schief geht und wir das nochmal durchstehen müssen. Also ja, diese Frage kann auch Männer ganz arg treffen. Es reicht schon jeder andere Baby-Input und Paare, die erzählen, dass es ungewollt geklappt hat und so tun, als wäre das das Normalste auf der ganzen Welt. Ganz liebe Grüße.
Ja, sie hat voll recht und wir wissen es eigentlich eher auch aus erster Hand, dass das Männer wie Frauen gleichermaßen belastet.
Aber nicht für Männer jetzt auch. Also das darüber haben wir eigentlich auch nie
wenig
geredet.
Gesprochen.
Ja, voll. Deswegen vielen Dank für die Bezugnahme und die Nachricht und wir haben uns eh nur länger ausgetauscht. Und
sie hat voll recht,
Voll.
Es ist ja schon ein, zweimal bei anderen Menschen passiert, wo mir gefragt haben, also oft geht man davon aus, irgendwie so mit 40er, 50 Jahre alte Männer haben eine Familie und oft ist es halt nicht so und es ist dann manchmal ein komisches Gespräch, wenn man das so fragt.
Ich habe aber auch eine Bekannte, die sind irgendwie so Mitte 40 und die gehen mittlerweile, ich weiß nicht, wie es früher war, aber sehr offen mit dem Thema um, dass es halt einfach nicht funktioniert hat und haben das auch akzeptiert und sind da, glaube ich, ganz happy damit. Und Sie hat mal zu mir gesagt dann, dass sie eigentlich so genervt davon ist, dass alle so herumtänzeln um diese Frage. Also dass sich dann eigentlich keiner fragen traut so richtig, warum. Und deswegen geht sie jetzt eigentlich immer sehr offensiv damit nach außen, damit quasi das irgendwie abgehakt ist. Ich weiß nicht,
aber
das ist oft auch, weil Schmerz dahinter steht, dass man auch Angst hat, bevor irgendjemand dann einen Kommentar macht oder irgendwie in ein Fettnäpfchen tritt oder irgendwas Verletzendes sagen könnte, sagt man halt selber gleich was, dass man das quasi, dass man einen Haken dahinter setzen kann.
Das wollte ich jetzt
auch
gerade sagen, oder? Weil nur weil es ihr egal ist, wenn sie die Frage gestellt kriegt, der anderen ist es ja scheinbar nicht egal.
Na, vor allen Dingen, wenn man in dem Prozess einfach drinsteckt.
Also ist glaube ich, wenn es irgendwie zu dem Thema kommt, einfach ganz subtil entweder weiterreden oder halt so quasi kurz Raum lassen, will sich der oder diejenige dazu äußern, ja oder nein, und sonst gar nicht auf das eingehen.
Aber halt generell einfach oder? In so Smalltalk-Kontext einfach ist es kein Thema, eben. Was man einfach so nebenbei anspricht.
Genau.
Aber wenn natürlich die Person, so wie es jetzt eben bei meiner anderen Bekannten ist, dann darüber reden will und einfach sagt, na, es hat eben nicht geklappt, dann ist es ja schön, dass man darüber miteinander reden kann. Also ich tue mir da auch voll schwer, dass man will ja niemanden eben verletzen. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach in so Smalltalk-Situationen absolut falsch, das so anzusprechen, wie es mir ja dann jetzt auch wieder passiert ist, dass ich eben
aber
den Mann gefragt habe.
Man merkt ja ob der Gegenüber eingeht oder nicht.
Ich habe es auch gemerkt, dass es einfach eine Frage war. Irgendwie war die Antwort halt sehr...
Was jetzt zum Beispiel kurz sagen, du hast zwei Kinder und bla bla bla, wenn der oder diejenige dann nicht auch sagt, ich habe auch Kinder oder irgendwas, dann weißt du, will drüber reden oder nicht.
Ja,
ja, fertig.
Aber eben so gut da sensibel zu sein. Ja, das war nur die Bezugnahme.
Wir hätten ja ein Thema, ich habe nur ein Fettnäpfchen, das glaube ich habe ich letzte Woche nicht gesagt. Ich war ja Rennradl vor, nur vor unsere Kurztrips mit zwei Kollegen eben und in den ersten paar Metern da bei den Ortschaften da außerhalb von Innsbruck habe ich nicht so einen Helm, da ist mir glaube ich minimal zu klar.
Ja.
Und da habe ich dann oft so einen Gap und es schaut so blöd aus zwischen Sonnenbrille und Helm.
Du bist so ein eitler Gockel eigentlich.
Und dann bin ich freihändig gefahren, wo echt viel Verkehr war, die anderen zwei Rennradfahrer hinterher und da war so ein Haus mit so einer Glasfassade. Da habe ich während ich gefahren bin halt so zu der Glasfassade geschaut, ob mein Helm gut sitzt. Das habe ich nur nicht erzählt, oder? Und dann habe ich mit beiden Händen halt den Helm so gerichtet und auf einmal biegt vorne ein Auto an, habe ich nicht gesehen und die zwei Kollegen von mir bremsen halt Vollgas und ich fahre voll an hinten rein. Mir jetzt auf die Gegenfahrbahn um mich. Es war Ortsgebiet,
so
die sind alle 20 km/h gefahren, aber 20 km/h ist halt mit dem Radl dann gleich mal so, dass wenn es die zerlegt, gar nicht so fein. Und halt mit voll zerlegt und voll auf dem Ellbogen und Fußgelenk habe ich blärtet überall. Aber es ist nichts passiert sonst.
Ja, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank ist kein Auto gekommen. Das hast du mir nicht erzählt, dass du auf die Gegenfahrbahn gefallen bist.
Das Auto
bist.
Hat ja gleich bremst. Ja, es war ein sehr eitler Fauxpas.
Aber das ist schon mal passiert, da bin ich mit dem Lastenrad gefahren und du hast, ich glaube, du hast gefilmt dahinter und dann bist du mir auch hinten reingefahren und dann war aber ich schuld, weil ich ja gebremst habe, aber auch, weil er
vor dir.
Wohl, da ist ich weiß nicht, ist irgendwer gegangen, ich habe auch aus dem Grund abgebremst, aber da hast du mich dann zusammengeschissen, warum ich bremse. Und dann war natürlich ich schuld.
Ja, das sind wie, wir ringen Autofahrer auf, die einfach aus dem Nichts außer bremsen, obwohl nichts im Weg ist. Das passiert halt oft.
Ja, lieber bremse ich einmal zu viel als einmal zu wenig.
Ich gehe lieber mit dem Flow.
Aber Hauptsache der Helm sitzt und du schaust gut dabei aus, gell?
Ja. So, aber jetzt.
Bitte.
Wir haben ein Thema mitgebracht.
Du hast ein Thema,
mitgebracht. Ich habe so einen Trend gesehen, der heißt Performative Males. Soll ich kurz vorlesen, was das ist?
Ja.
Das ist ein Mann, der oberflächlich oder künstlich feministische, progressive oder unter Anführungszeichen gute Eigenschaften zur Schau stellt, um soziale Anerkennung zu erlangen, insbesondere bei progressiven Frauen, ohne dies wirklich zu verinnerlichen oder authentisch zu leben.
Mhm.
Und ich glaube, du hast dir auch ein bisschen jetzt eingelesen, oder? Das sind oft so die Männer, die sich dann auf der Parkbank sitzen, ein Matcha Latte haben, so ein, wie heißt das, Tote Bag, so ein Jutebeutel umhängen haben, vielleicht noch lackierte Fingernägel und dann ein Buch vor Autorin, nicht gegendert, in der Hand haben und das lesen. Und heutzutage, das waren sie voll feministisch veranlagt, um eigentlich den Bodycount zu erhöhen.
Ja. Also eigentlich ist er TikTok-Trend oder dieses Performative Male. Und ja, und es gibt jetzt halt immer mehr Männer, die halt checken, dass dieses traditionelle Bild von Männlichkeit oder dieses Bild von Männlichkeit, das jetzt auch sehr kritisiert wird, dass das halt einfach bei Frauen nicht ankommt und deswegen tun sie quasi so, als wären sie halt einer von den guten Männern.
Und man liest ja oft, dass das ja anscheinend echt so schwierig ist, heutzutage überhaupt zu daten, oder? Dass das für Männer, weiß nicht, auch wie für Frauen, einfach nicht mehr so ist wie früher, dass man halt echt irgendwo hingegangen ist und sich getroffen hat.
Du klingst wie ein Boomer.
Viel über die Dating-Apps. Nein, ich sag ja, ich bin ja seit 10 Jahren nicht mehr im Dating-Game, von dem her weiß ich es ja nicht.
Ah, echt nicht? Ah, gut
du
zu
schon?
Wissen.
Bist du nur auf Tinder, oder? Auf jeden Fall müssen sie die Männer in dem Fall anscheinend was einfallen lassen und das ist ihnen eingefallen. Sie machen jetzt einen auf Feminist, deshalb performativ, quasi ein bisschen übertrieben dargestellt, obwohl sie es nicht wirklich leben.
Ja.
Und es machen auch viele Männer so im Alltag, teilweise glaube ich auch unbewusst ist da dann gestanden, zum Beispiel wenn halt irgendein CEO bei seiner Meeting-Ansprache voll gut gendert, aber daheim übernimmt er trotzdem keine Care-Arbeit,
dann
ist das ja auch so einfach eine aufgesetzte feministische Haltung, keine wirkliche,
es ist halt nicht
es ist kein wirklicher
dann.
Hintergrund, der was verändern will oder der das auch gut findet, dass das verändert Veränderung stattfindet, sondern es einfach halt da tut, weil es alle da und weil es scheinbar gut ankommt.
Ja, und weil es halt gerade so der Zeitgeist ist, so das, was man halt gerade machen muss, um halt irgendwie vom Umfeld wieder anerkannt zu werden oder vielleicht auch gesellschaftlich anerkannt zu bleiben oder eben um bei Frauen halt gut anzukommen und aber eigentlich dann sich nicht damit auseinandergesetzt hat, nicht mit die eigenen Privilegien auseinandergesetzt hat, nicht mit dem System auseinandergesetzt hat und dann eigentlich ja nichts dazu beiträgt, dass sich was verändert, sondern das ja eigentlich nur Fassade ist. Und das ist ja der Riesenkritikpunkt. Dann irgendwer, das war glaube ich nur ein anderer Artikel, da ist irgendwie so die Schlagzeile gewesen, der Fuckboy im Schafspelz. Ja, genau. Und dann denke ich mir so, wow, ja, das trifft's voll gut.
Ja.
Ich kenne auch jemanden so ein bisschen aus dem Umfeld, wo ich auch einfach das teilweise so lächerlich finde. Also ich finde es cool, wenn der Mann irgendwie Make-up tragen will und sich die Fingernägel lackiert, wenn das gelebt ist. Aber wenn das halt jetzt so dieser Hype ist,
ja, eben.
Dann denke ich mir einfach nur so, es ist so aufgesetzt.
Wann ist es gelebt und wie willst du das als außenstehende Person beurteilen oder sagen, ja, du machst das aber nur aufgesetzt, du lebst es nicht wirklich. Du tust es, weil es vielleicht die anderen cool finden. Es ist
keine
voll
Ahnung,
schwer.
Vielleicht
es ist einfach
ja
eine oberflächliche Einschätzung dann.
Ja.
Aber ich weiß, es stimmt ja oft. Ich kenne auch ein paar, die das so machen, wo ich weiß, ja, du tust das schon gerade, weil es alle dann. Aber das ist ja bei allen Trends oft. Oder?
Ja, ich habe dann ja auch drunter gelesen, oder also waren das die Kommentare auf Social Media, dann ist ja immer das Highlight, das dann durchzulesen, was andere schon so drunter kommentiert haben. Und dann so, ah, die armen Männer, egal wie sie es machen, sie können es einfach nicht richtig machen.
Aber eine wichtige Frage ist ja jetzt, oder? Man ist ja gerade in dem Prozess allgemein, dass Feminismus endlich ein bisschen mehr Beachtung kriegt. Jetzt ist die Frage, hilft es der Bewegung, wenn jetzt viele Männer, auch wenn sie teilweise nur so tun, hilft es der gesamten Bewegung oder verwässert das und macht es dann wieder unglaubwürdig? Das ist so die Grundfrage dahinter jetzt. Eben, ist jetzt wieder so quasi, die armen Männer probieren jetzt wieder was und wieder können sie es die Frauen nicht recht machen. Hilft es dem Patriarchat, also der Zerschlagung, überhaupt was oder im Gegenteil? Jetzt tun sie alle sowas, werden sie Feministen und es macht wieder alles, was die wirkliche Bewegung dagegen, so wie du es auch machst, wieder lächerlich. Das ist jetzt so die allgemeine Frage dahinter. Was jetzt in vielen von den, ich hab Videos drüber angeschaut, es gibt Artikel drüber und werde jetzt oft über das halt geredet. Hilft es der Bewegung? Ja oder nein?
Ja, letztendlich wieder nicht, weil sich dadurch ja dann nichts verändert oder nur weil jemand so tut, als ob und aber das dann nicht lebt.
Ja,
was hat
vielleicht
man?
Leben sie ja manche.
Ja, aber dann ist es ja okay, wenn es jemand wirklich lebt und dann aber auch, weiß ich nicht, Frauen ausreden lässt, nicht irgendwie mansplained oder was, wirklich so versucht, Sachen einfach anders zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Und es geht gar nicht darum, dass man von Anfang an kann man sowieso nicht dieses alles richtig machen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja immer ein Prozess und sich auseinandersetzen einfach mit den Themen. Aber mache ich es jetzt, aus welchen Motiven mache ich es? Weil es eben gerade der Zeitgeist ist und weil man merkt, oh, dann komme ich eigentlich ganz gut an, dann bin ich ja, einer eben von den anderen.
Das ist ja so schwer zu beurteilen.
Das ist ja so ein bisschen wie Pick Me, wo man oft sagt, so diese Pick Me Girls oder so, ich bin anders als alle anderen Frauen. Da geht es ja jetzt in so eine Richtung bei Männern. Ich bin keiner von diesen toxischen Männern. Genau. Ich bin einer von den Guten.
Was ja eigentlich gut ist, wenn sie irgendwie zeigen, dass sie nicht das sein wollen. Aber sie dürfen es dann auch nicht darstellen, das, was sie nicht wirklich sind. Aber sie wollen quasi demonstrativ zeigen, dass sie nicht die toxischen Männer sind.
Ja, und das
aber
ist
eben,
auch
die Frage ist, müssen sie das zeigen oder sollen sie einfach normal sein?
Ja, das finde ich eben auch.
Aber du hast mir auch zum Beispiel viele Reels schon weitergeschickt von Männern, die so Themen auch gut erklären für Männer, weil es ja anscheinend für andere Männer oft aus einem männlichen Mund kommen muss, um es zu verstehen, wenn es um Frauenthemen geht. Aber du weißt ja auch nicht, wie die Content Creator daheim sind. Du glaubst ja auch einfach aus ihren Reels außer. Deshalb die Frage.
Ja, ganz viele von diesen Coaches, die sind einfach, der sagt schon, ja, er ist geschieden. So.
Ja, na eh. Aber deshalb so die Frage, hilft das trotzdem der Bewegung? Auch wenn der jetzt nur vielleicht inhaltlich voll gut gehaltvolle Reels macht, aber das daheim gar nicht wirklich lebt und das vielleicht nur für sein Instagram
Reichweite
macht. Aber hilft es dann nicht zum Teil wenigstens ein bisschen der Bewegung? Ja, aber ich glaube auch im Allgemeinen eher nicht.
Ja, aber der Punkt ist ja, das sage ich ja auch ganz oft, dass Frauen können ja Sachen 100-mal schon erklärt, gesagt haben, aufgearbeitet haben, Männer hören nicht zu.
Ja, dann
und wenn
also
es genau, wenn es ein anderer Mann dann erklärt und sagt, dann ist es plötzlich so, oha, da muss man mal zuhören. Das muss man sich jetzt aber mal anhören. Dann quasi geht es ja durch und dann denke ich mir so, ja, vielleicht bringt sie ja am Ende vielleicht doch ein bisschen was, dass man einfach dann anfängt, eigene Muster zu hinterfragen. Was ich halt schwierig finde, ist dieses, wenn es aufgesetzt ist. Ja. Also wenn es einfach nur eine Masche ist, um letztendlich wieder Frauen abzuschleppen und sie dann danach trotzdem irgendwie schlecht zu behandeln oder einfach nur abzuservieren,
ja,
oder
sowieso,
so.
Ja.
Dann hat es ja, wie gesagt, dann ist es einfach eine Masche. Dann ist wirklich der
genau.
Fuckboy im Schafspelz.
Ja.
Aber
es gibt bestimmt Content-Creator, Männer, die einen meinen es wirklich, die anderen meinen es so halb wirklich. Aber zum Beispiel auch bei denen, die es so halb echt meinen, kann sein, dass das bei vielen Männern, die das anschauen, vielleicht trotzdem einen Denkanstoß gibt. Und dann hat es zumindest, auch wenn das ein Heuchler ist, vielleicht einen positiven Effekt.
Mhm.
Aber eben, es ist, glaube ich, schwer zum Beurteilen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn jeder, der das auch kommuniziert, das auch wirklich vertritt.
Ja.
Ja, aber schwer zu sagen.
Wir haben ja das auch schon mal gehabt, das Thema Male Gaze und Female Gaze. Und ich finde jetzt zum Beispiel, um nur mal den Bogen zu schlagen zu The Summer I Turned Pretty, na wirklich, weil das ist ja von einer Frau geschrieben, also auch die Charaktere sind von einer Frau geschrieben und du merkst es einfach, jetzt auch bei dem Conrad zum Beispiel, dass ich finde, man merkt einfach total, dass es von einer Frau geschrieben ist, der Charakter. Einfach die Art und Weise, wie er probiert, seinen Gefühlen dann Ausdruck zu verleihen. Dann auch dieses Thema, wie mit Therapie umgangen wird. Und da merkt man einfach total diesen Female Gaze drauf. Also, dass einfach eine Frau einen Charakter geschrieben hat, wie man sich einen Mann wünscht. Und der muss dann nicht nach außen hin weibliche Attribute auf einmal machen. Also da muss ich nicht die Fingernägel lackieren, sondern es geht darum, dass er halt einfach erlaubt, zum Beispiel Gefühle anzunehmen und über Gefühle zu sprechen und sich das einzugestehen und so. Und ich finde, ich habe das jetzt ja schon Staffel 1 und so ein paar Mal geschaut und man merkt einfach so diesen Prozess bei ihm, oder er geht ja dann auch in Therapie, um das aufzuarbeiten und so. Und das finde ich wiederum, das ist für mich dann einfach sowas, wo man diese Weiterentwicklung von Männlichkeit dann irgendwie merkt, ohne dass sie irgendwie so dieses Offensichtliche, dass sie jetzt was so Handtasche tragen muss oder ja, wenn man das gern macht und wenn einem das voll taugt, dann mach's, aber mach's nicht, weil du glaubst, dass du damit besser ankimmst und eben, wenn es dir gefällt, weil du es als Modeaccessoire cool findest und dir denkst, warum sollten Männer keine Handtasche tragen, go for it. Aber eben dieses Aufgesetzte, das finde ich voll schwierig.
Ja. Aber eben da, das ist ja wie früher die letzten 100 Jahre der Male Gaze, Frauen beschrieben haben, wie sie nicht echt sein ist ja da jetzt vielleicht auch so, jetzt schreibt die Frau die männliche Rolle und die meisten sind vielleicht ja auch nicht so. Das ist jetzt auch ein fiktiver Charakter, gleich wie bei jeder fiktionalen Serie, oder? Gibt's denn so wirklich in echt so liebevoll und selbstreflektiert? Es ist gut, glaube ich, dass man die Inhalte sind wahrscheinlich
du
gut.
Weißt ja nicht einmal, wie er ist. Also es
wirkt jetzt so, du hast jetzt den perfekten Mann beschrieben.
Nein, er ist überhaupt nicht perfekt eben, aber er drückt halt seine Gefühle dann einfach aus oder schafft sie auszudrücken.
Ja. Ja, wer schafft das in echt so immer voll gut? Wahrscheinlich gibt es die. Ich versuche es ja auch oder so. Jeder Mensch versucht es, glaube ich.
Ja, aber das ist auch, weil wir, wie ich vorher auch gesagt habe, wir haben uns wirklich, also wir haben heuer echt kein leichtes Jahr gehabt, was jetzt auch unsere Beziehung betrifft. So, ich weiß nicht, ob man das im Podcast vielleicht so mitkriegt hat oder nicht, aber
schon sagen.
Einfach echt auch super viele Themen und schwierige Phasen gehabt. Und jetzt habe ich wirklich so mal das Gefühl gehabt, man merkt gerade voll die Arbeit, die wir reingesteckt haben, dieses viele Reflektieren, diese vielen Gespräche und so. Und da ist es ja irgendwie letztendlich genauso, wenn man sich dann eben mit den Sachen wirklich in der Tiefe versucht auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt bei Conrad, wenn man wieder auf die Rolle gehen will, auch so. Das heißt lang nicht, dass er perfekt ist oder dass er sich perfekt verhält überhaupt.
Aber dass man sich mit seinen Themen auseinandersetzen soll.
Und dann auch lernt, irgendwie Gefühle anzunehmen und Gefühle zu kommunizieren und auszudrücken.
Ja. Na eben, deswegen glaube ich, dann bringt das ja auch was. Auch wenn man den vielleicht überperfekt darstellt, kann vielleicht jeder männliche Zuschauer sich von dem was mitnehmen, dass man einfach über seine Gefühle sprechen kann, vielleicht sich auch mal extern Hilfe holen kann. Ist ja bei Filmen von früher eher nicht vorgekommen, was das betrifft, oder?
Ja.
Vermutlich.
Aber es geht halt da in komplett zwei krasse Richtungen, oder? Dann gibt es halt auch diese, keine Ahnung, Andrew Tate und was ist eben so.
Ja, die
was halt mit
leider
dem
immer.
Hat es ja in Niederösterreich irgendwie so einen komischen Coach gegeben. Oder haben wir letzte Woche eher, glaube ich, schon kurz drüber geredet. Also so wirklich komplett gaga.
Gibt es ja leider, haben wir schon geredet. Gibt es ja in jeder Branche und in jeder Bubble.
Ja.
Leider. Die schwarzen Schafe.
Jo.
Also ich wollte abschließend nur sagen, ich habe ja auch oft nachgedacht, wie ich mein Online-Game...
Was das kommt jetzt?
Nein, eben. Ich habe mir auch bis jetzt nur wenig getraut, über die Themen, über die wir im Podcast reden. So mit dir zusammen geht es oft gut. Ich könnte ja auch mehr in meiner Community über Vater sein, über ein paar Sachen reden. Will aber eben nicht genau das sein. Ich will nicht ein Heuchler sein, wenn ich es nicht zu 100% lebe. Also ich will es echt erst leben, was man tun. Also ich rede ja auch viel. Ich bin eher der umgekehrte Fall. Für mich muss es zuerst echt fast Richtung perfekt sein, damit ich mir erst über das Reden traue, weißt du, wie ich meine? Und nicht umgekehrt. Zuerst zu tun und schon Vollgas über das kommunizieren nach außen und das intern gar nicht leben.
Ja. Bin ja besser.
Aber trotzdem könnte ich, glaube ich, mehr mitrauen in die Richtung.
Wir haben ja in der Filmbase auch vor kurzem eine hitzige Diskussion über das gehabt. Ich glaube, zum Beispiel auch in Männerrunden, dann einfach, wenn dir... Weiß nicht, ich glaube, dass dir mittlerweile schon einfach Sachen auffallen würden, die, weiß nicht, wenn ich dabei sitzen würde oder so, wo ich was sagen würde und wo aber viele Männer, hatten wir dann eigentlich so Diskussionen, wo ihr dann auch gesagt habt, naja, es gibt schon einige, die dann einfach nur einen frauenfeindlichen Witz machen oder so und keiner in der Runde sagt was. Und dass dann man einfach schon den Mut hat und einfach sagt, finde ich nicht mehr witzig, ist nicht angebracht. Hat man vor 10 Jahren machen können, hat man vielleicht nur vor 2 Jahren machen können, aber ist eigentlich völlig daneben.
Ja, das war das Thema, was darf ein Comedian oder Comedian, weibliche Form von Comedian, Comediantin, was darf man nur sagen? Das war so die Frage, oder? Das ist ja so in der Bubble gerade voll. Welche Schmähs dürfen die auf der Bühne nur sagen, welche nicht? Muss man selber der marginalen Gruppe angehören, um darüber Witze machen zu dürfen oder nicht?
Ja, das ist ja aber mehr am Ableismus gegangen, also um Behindertenfeindlichkeit.
Auch alles, was der, oder ethnische
oder
Hintergründe.
Oder Rassismus, ja.
Genau.
Ja.
Aber wir sind ja keine Comedians, obwohl wir sehr lustig sind.
Du hauptsächlich. Ja. Oh Mann.
Schön. Hast du eine Frage?
Na.
Sollen wir die Fingernägel lackieren, ist meine Frage.
Wenn du das möchtest, Steff, dann lackier da die Fingernägel.
Nicht, dass ich performativer Mail werde. Da redest schon immer. In diesem Sinne, das war's von meiner Seite. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ja, wir freuen uns wieder, wenn ihr uns Nachrichten schickt, wenn ihr den Podcast bewertet und ja, wenn ihr den Podcast einfach teilt, wenn er euch gefällt. Genau.
Genau.
Ich kriege immer so kleine hohe Stimme, gell?
Ja.
Ist mir gestern auch aufgefallen. Da bin ich dann in diesem Raum, wo ich dann den Vortrag gehalten habe und weiß nicht, man kennt dann die Leute nicht und dann kommt man da hin und dann bin ich schon immer so nervös und dann kriege ich manchmal so ganz übertrieben hohe Stimme, so, hallo, so warst du so. Ich bin mir danach kurz selber erschrocken und so gedacht, wow, das war jetzt aber gerade hoch und irgendwie fast unangenehm. Aber
das ist gut, wenn es selber auffällt. Das ist oft da, wenn so, oft Frauen anfangen, sich online mehr zu präsentieren und immer mit so hohen Stimme anfangen, hallo ihr Lieben. Dann denke ich mal, warum redest du nicht normal? Red normal.
Weil das was mit dem Nervensystem macht, dieses, ich folge da jemand auf TikTok, der ist Schauspielcoach und der hat voll gute Videos zu dem Thema gemacht, dass wenn man diesen roten Aufnahme-Button drückt, dass im Kopf was umswitcht, so quasi, jetzt bin ich on air, jetzt läuft die Kamera und der sagt dann immer, atme noch einmal durch.
Einmal ein, zweimal aus.
Und dann fangst du erst an reden, weil dann redest du quasi aus dem Bauch und nicht da oben so angespannt und ganz aufgeregt und dann, und das passiert aber eben genauso in so Situationen, wenn man Menschen neu kennenlernt, dass man dann irgendwie so sich gut präsentieren will oder einen guten Eindruck hinterlassen will und dann macht man das auch, dass man dann irgendwie so aufgeregt und hektisch und schnell redet.
Aber dann kannst du da gerade 3/4 Stunde reden, weil dann kriegst du Halsweh.
Ich bin immer heißer nach solchen Vorträgen. Ja, gut.
Okay, in diesem Sinne atmen wir alle mal schön durch.
Atmen ist generell wichtig.
Genau. Und
schöne Woche.
Genau. Schickt den Podcast, diese Folge, an alle, die ihr kennt, wenn ihr glaubt, es ist für sie relevant.
Was habe ich, ich muss das jetzt anders mal sagen, mit diesem, ich wollte jetzt sagen, dem Podcast entzückend extrem.
Jemand hat, das haben wir letzte Woche schon.
Ja, aber es war gestern auch wieder so ein bisschen, dass Menschen, erwachsene Menschen einfach über diesen Namen stolpern, über dieses liebreizende.
Sollen wir den Podcast Extreme noch irgendwann umbenennen?
Außer dein. Aber du bist ja jetzt dann ein feministischer Mann. Ich würde gerade sagen, außer dein Ego stolpert drüber, aber
na. Zum Glück steckt der, ich bin extrem.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.